Okay, welcome to our lecture today. And let's start as usual with the summary of the topics of last lecture, which was on Friday. We finished then the chapter on the interior of stars with a discussion about nuclear fusion as an energy source for the star and the corresponding nuclear timescale. And then we focused on the derivation of the other equations we need to describe the whole interior, which was then first how energy transport is realized in stars, and we saw that it is dominated by radiation and convection, while conduction doesn't really play a role in stellar environments. We finally derived the condition describing thermal equilibrium, which was the last equation we needed for our equation system to finally start stellar modeling. So in contrast to, for example, diagrams we have looked at before, the ones that were shown then in the end of this lecture were actually calculated ones. So not observation, but modeling simulation. So the stellar modeling, as we described it on Friday, consisted of four coupled differential equations. We needed three equations of state to actually solve the system of differential equations. And of course, there were some boundary conditions needed as usual in solving differential equations, which we found at the center and at the surface of the star. Okay, so that is actually the system of equations, and then what one can learn from this is that there is something like the Vogt-Russell theorem, which tells us that the initial conditions, especially on mass and chemical composition of the star, already fix its future evolution. And also something like the Lane-Empton equation, which one can derive from the ansatz that one wants to look at these equation systems in the case they are analytically solvable. And what we finally learned, what I've shown you in the last picture on Friday, is that the theoretical prediction that comes from this modeling can actually describe stars lying on the main sequence. So if you do these calculations, if you carry this out, you get luminosities and temperatures correlated such as it is observed. And this is actually a great success of this model, even though we made a lot of assumptions to make it calculable at least. So what we saw is that there is a theoretical prediction of the main sequence, and therefore that one can say with quite confidence that one has understood the physics behind stars located at this part of the Hertzsprung-Russell diagram. Okay. Ja, damit haben wir am Freitag das Kapitel zunächst mal zur Modellierung von Sternen abgeschlossen. Und während dieses Gleichungssystem, was wir hier betrachtet haben, ja schon davon ausgeht, dass der Stern als solcher existiert, stellt sich nun zunächst die Frage, wie kommt denn der Stern eigentlich dahin? Also was sind die frühesten Entwicklungsstadien eines Sterns, die wir in Gleichungen, oder wie können wir die in Gleichungen fassen und verstehen? Und an der Stelle gehen wir jetzt zunächst wieder ja, weg von der Astrophysik, wie wir sie eigentlich letzte Woche betrieben haben, hin zunächst wieder zur Beobachtung, also zur Astronomie. Und schauen uns erstmal an, was ist die Datenlage und kann man daraus vielleicht verstehen, wie es letztlich dazu kommen kann, dass Sterne entstehen und dann sich auch so weit entwickeln, dass sie durch dieses Modell, das wir abgeleitet haben, beschreibbar sind. Ich habe das Kapitel ein bisschen umbetitelt im Vergleich zum Skript, was Sie vorliegen haben, denn der erste Teil befasst sich jetzt mit der Beobachtung und der Klassifikation des interstellaren Materie. Was ist das eigentlich? Woraus besteht sie? Und ja, wie trägt sie denn dazu bei, dass am Ende sowas passiert wie die Entstehung eines Sterns oder welche Bedingungen müssen in ihr erfüllt sein, damit sich ein Stern bilden und dann entwickeln kann. Was wir schon gesehen haben, auch im letzten Kapitel, ist, dass es, wenn es um die, ja, die Energiequellen eines Sterns geht, eben zum einen die Kernfusion als Energiequelle gibt, die den Stern anscheinend ja auch im Großteil seines Lebens, zumindest wenn er sich so beschreiben lässt, ja, stabil und aufrecht erhält. Wir haben aber gesehen, dass es auch einen Term gibt, der daher kommt, dass Gravitationsenergie frei wird, durch zum Beispiel den Kollaps von Materie. Und nun kann ja nicht nur ein Stern, der dann schon so vorliegt, wie wir es hier sehen, kollabieren, sondern im Prinzip kann ja eine beliebige Menge an Gas oder Materie, wenn sie denn gewisse Kriterien überschreitet, die wir dann noch kennenlernen werden, unter ihrem Eigengewicht sozusagen kollabieren und diesen Weg sozusagen von der Materie über den Kollaps dann hin zu so einem, Vorhauptreihenstern nennt man die dann, den werden wir jetzt in dieser Woche aufzeigen oder aufzeichnen zusammen. Und dazu fangen wir zunächst mal damit an, was ist eigentlich interstellares Medium? Das ist im Wesentlichen interstellarer Staub und Gas. Im Allgemeinen wird das Ganze als interstellare Materie oder auch interstellare Materie oder Interstellar Medium bezeichnet. Die Abkürzung, die gängig ist, die oft auch gar nicht mehr erklärt wird, ist einfach ISM. Diese Materie oder dieses Medium ist eben aufgebaut aus Staub und Gasen und das wissen wir aus Beobachtungen, die gemacht worden sind. Wie die Beobachtungen aussehen und funktionieren, das kommt gleich noch. Die Frage ist, warum ist dieses interstellare Medium so wichtig? Anscheinend ist, wenn es denn irgendwie verteilt ist, dann scheint es doch sehr dünn zu sein. Denn was wir im Wesentlichen am Nachthimmel sehen, sind ja die Sterne, wo das Ganze eben kollabiert und zusammengedrängt ist. Aber was man herausgefunden hat, ist, dass die Zusammensetzung dieses ISM die Entwicklung von Sternen und später werden wir sehen, von ganzen Galaxien beeinflussen kann. Und das Ganze steht aber in einer ganz engen Wechselbeziehung, denn auch die, ja, die Entwicklung des interstellaren Mediums, also seine, insbesondere auch seine chemische Zusammensetzung über die Zeit wiederum, wird dadurch bestimmt, wie sich Sterne und Galaxien denn nun entwickeln. Und man spricht in dem Fall dann auch vom Kreislauf des interstellaren Mediums. Also wir haben zum einen, dass die Zusammensetzung die Entwicklung beeinflusst und zum anderen variiert diese Zusammensetzung aber auch durch die Entwicklung von Sternen und Galaxien. Die beiden Sätze, die lesen sich sehr gleich, aber das liegt einfach daran, dass man sozusagen auf der einen Seite interstellares Medium stehen hat, auf der anderen Sterne und Galaxien und man hat so eine Kreisbewegung darum rum. Stichwort ist hier, das uns auch später nochmal begegnen wird, die galaktische chemische Entwicklung. Wie hat sich die Zusammensetzung des interstellaren Mediums im Laufe der Zeit verändert und woran liegt das? Und da sieht man dann, dass es eine Art Kreislauf oder Recycling gibt, denn die Sterne, werden wir lernen, bilden sich eben aus diesem interstellaren Medium und geben aber im Laufe ihrer Lebensdauer oder dann auch am Ende ihrer Existenz wieder Material ans interstellare Medium ab, sodass das durchgemischt wird und das Ganze eben als eine Art Kreislauf zu sehen ist. Aber Kreislauf nicht in dem Sinn, dass man immer wieder am Anfang ankommt, sondern dass sich das Ganze eben weiterentwickelt. So, woher wissen wir jetzt, dass es sowas wie interstellares Medium überhaupt gibt? Das liegt daran, dass man verschiedene Beobachtungen gemacht hat, die man dann konsistent eben dadurch erklären konnte, dass es dieses Phänomen gibt, dass sich Staub und Gas auch zwischen den Sternen befinden, aber eben in wesentlich geringeren Dichten oder Konzentrationen, als es jetzt in den Sternen der Fall ist. Ich habe es jetzt hier so rum aufgeschrieben, dass man es beobachten kann durch, man kann das Ganze auch rückwärts denken, es lagen die Beobachtungen vor und die wollte man erklären. Ja, also in welche Richtung man das dann sieht, ist an der Stelle gar nicht so wichtig. Zum einen gibt es so etwas wie die interstellare Extinktion, die man durch eine Formel beschreiben kann und die Formel, die sollten Sie noch kennen, da geht es um die die Verknüpfung der absoluten mit der scheinbaren Helligkeit über das Abstandsmodul. Das ist eine Gleichung, die wir ganz zu Beginn der Vorlesung im vergangenen Semester kennengelernt haben. Ich schreibe mal das Kapitel dazu. Das war das Kapitel 2.2. Und die wird jetzt variiert, indem da noch ein zusätzlicher Summand dazukommt, nämlich genau diese interstellare Extinktion. Die Größen haben jetzt an der Stelle alle ein Lambda hier stehen, weil wir uns die jetzt nur für bestimmte Wellenlängen anschauen. Denn insbesondere diese interstellare Extinktion, die hängt ja stark von der Wellenlänge ab. Das kann im Visuellen ganz anders aussehen als im Infraroten oder auch im ultravioletten Bereich. Und das ist insbesondere auch die Chance oder die Möglichkeit überhaupt zu entdecken, dass es so einen Term geben muss. Wenn man nämlich zum Beispiel mit verschiedenen Filtern in verschiedenen Wellenlängenbereichen arbeitet und dann feststellt, dass je nachdem, welche Wellenlängenbereiche man sich anschaut, eben unterschiedliche absolute Helligkeiten rauskommen zu einer gegebenen scheinbaren Helligkeit oder umgekehrt, dann muss es eine Art Korrekturfaktor geben. Und diese Korrektur ist gerade die interstellare Extinktion. Die hatte man entdeckt, indem man eben ja, im Prinzip sorgfältig Spektren analysiert hat, die dann auch schon Wellenlängen aufgelöst vorliegen mussten. Ansonsten kann man das so ja nicht sehen direkt. Dann bekommt man einfach einen falschen Wert für den Abstand, fürs Abstandsmodul raus. Und hat dann anhand dieser Analysen versucht zu verstehen, wo denn diese zusätzliche Summand jetzt herkommt. Von den Einheiten ist es so, dass dieses A Lambda immer auch in Magnitudinis angegeben wird. Ja, das muss ja dann hier zu den Helligkeiten passen. Ja, und was man dann rausgefunden hat, ist, es gibt, oder was man ableiten kann, ist den Zusammenhang zwischen optischer Tiefe und Extinktion. Und das geht mit der Annahme, dass, wenn Sie sich anschauen, wie wir optische Tiefe definiert hatten, dann war das ja die Veränderung der Intensität in einem bestimmten Wellenlängenbereich, aufgrund dessen, dass Material zwischen Quelle und Beobachter liegt. Und das ging ja mit dieser E-Funktion, wo dann die optische Tiefe drin stand, auch immer wieder aufgeschrieben für eine bestimmte Wellenlänge oder einen Wellenlängenbereich. Und wenn man diese Beziehung jetzt einsetzt in dieses modifizierte Abstandsmodul, was wir da stehen haben, also dann einfach statt der Intensität die Helligkeit verwendet, das kann man ja, weil da ein proportionaler Zusammenhang besteht, dann sieht man eben, das ist jetzt unabhängig davon, ob Sie es in absoluten oder scheinbaren Helligkeiten aufschreiben, dass diese Änderung gerade gleich oder direkt zusammenhängt mit diesem Faktor aus der E-Funktion und damit ergibt sich das zu 1,086 Tau Lambda. Und diese Differenz hier, wenn man sich jetzt die Gleichung anschaut, ist aber gerade die Extinktion A Lambda. Und damit kann man sagen, dass die Extinktion etwa gleich groß der optischen Tiefe des Materials sein muss, was da im Wege steht. Dann kann man, wenn man annimmt, dass diese Extinktion was damit zu tun hat, dass Streuprozesse stattfinden, das Ganze auch mit einem Streuquerschnitt in Verbindung bringen. In dem Fall jetzt wieder wird jetzt einfach angesetzt, dass dieses A Lambda etwa gleich Tau Lambda ist. Und dann folgt daraus, also A Lambda etwa gleich Tau Lambda, das ich beschreiben kann über den Streuquerschnitt und die Säulendichte des Staubs. Und das ist eben jeweils proportional dazu. Je größer der Querschnitt wird, desto größer wird die optische Tiefe, aber auch je mehr Teilchen ich habe, desto stärker wird eben die Extinktion. Also das ist der Streuquerschnitt. Und das ist, auf Englisch heißt es Column Density, ich habe das mal mit Säulendichte übersetzt. Diese Größe, die hatten wir beim letzten, in der letzten Woche auch schon, dass es einfach, wenn man sich so ein Modellzylinder anschaut und das alles auf die Fläche des Zylinders projiziert. Also die Einheit ist Teilchen pro Fläche. Also das kann man schon direkt sehen, wenn man sich einfach den Stern, den man beobachtet, in verschiedenen Wellenlängenbereichen anschaut, dann sieht man eben, dass es da verschiedene solche Extinktionskoeffizienten geben muss. Und das hat dann eben auch was damit zu tun, wie das interstellare Medium an der Stelle zusammengesetzt ist. Eine weitere Beobachtung, die man machen kann, ist, dass es in Spektren teilweise Linien gibt, die sich nicht so verhalten wie der Rest des Spektrums. Also wenn wir mal in ein Doppelsternsystem gehen, dann hatten wir ja gelernt, noch im letzten Semester, dass man sich da die Rot- und Blauverschiebung in den Spektren zunutze machen kann, um zum Beispiel die Massen der beiden Konstituenten zu bestimmen oder den Abstand des Systems. Man erwartet, dass alle Linien, die jetzt von dem Stern selber kommen, sich dabei gleich verhalten, also dass da immer die gleichen Werte rauskommen. Und wenn man sich jetzt Spektren dann genau anschaut, dann stellt man fest, dass es einzelne Linien gibt, die diese Rot-Blau-Verschiebungszyklen nicht mitzumachen scheinen. Das heißt, die können nicht von dem System selber kommen, da muss irgendwas mit der Strahlung auf dem Weg zum Beobachter noch passieren. Und solche Linien, die haben einen Namen, die nennen sich stationäre Linien, einfach deshalb, weil sie die Veränderungen, die der Rest des Spektrums zeitlich durchläuft, nicht mitmachen. Und ein prominenter Vertreter ist da einfach ionisiertes, die Linien von einfach ionisiertem Calcium. Die machen diese Rot-Blau-Verschiebungen nicht mit. Das heißt, irgendwas muss auf dem Weg liegen, wo diese Absorptionslinien entstehen, was eben nichts mit dem Stern selber zu tun hat. Stationären Linien. Das heißt, wir haben keine Rot-Blau-Verschiebung. Und daraus kann man eben folgern, die Quelle dafür liegt zwischen Stern und Beobachter. Dann gibt es noch Beobachtungen von Übergängen oder Übergangslinien, sogenannte verbotene Übergänge. Wenn Sie sich auch an den Beginn der Vorlesung noch erinnern, das war im Kapitel 3.5, als es darum ging, welche Energieniveaus es im Atom gern geben kann und wie Übergänge zwischen diesen Energieniveaus stattfinden. Da hatten wir gesagt, es gibt einige, die einfach aufgrund ihrer Quantenzahlen in erster Ordnung nicht ineinander übergehen. Das heißt nicht, dass es gar nicht passiert, sondern einfach nur, dass es sehr unwahrscheinlich ist. Die haben wir an der Stelle verbotene Übergänge genannt. Und die sieht man dann nicht als Strahlungsübergang, weil in der Regel die Abregung dieses Energieniveaus dadurch zustande kommt, dass in irgendeiner Form ein Stoß zwischen dem angeregten Atom und einem anderen stattfindet und das Ganze, die Energie dann eben nicht in Form von Strahlung frei wird. Wenn aber jetzt nicht genug Materie da ist, also wenn ich ein sehr dünnes Medium habe, dann finden meine Atome keinen Stoßpartner. Und irgendwann, wenn die Zeit nur lang genug wird, zwischen zwei, also bis zu so einem möglichen Stoß, findet dann eben doch auch die Abregung über diesen verbotenen Übergang statt. Das heißt, immer wenn Sie in Spektren verbotene Übergänge sehen, ist es ein Hinweis darauf, dass sie es mit einem sehr dünnen Medium zu tun haben. Das braucht man zum Beispiel auch in einem unserer Praktikumsversuche, um das Spektrum zu verstehen. Und ganz typische Vertreter davon sind einfach, sind Übergänge in einfach und doppelt ionisiertem Sauerstoff. Das sind die Linien O2 oder auch O3. Und von der Schreibweise her ist es jetzt so, dass diese eckigen Klammern eben gerade andeuten, dass es sich um solche verbotenen Übergänge handelt. Ja, also wenn Sie das in der Literatur finden, heißt das immer, das sind so langlebige Übergänge, dass Sie die eigentlich nicht sehen. Okay. Ja, und was ganz Ähnliches passiert auch mit der sogenannten 21 Zentimeter Linie des neutralen Wasserstoffs, also die Linie schlechthin, mit der wir neutralen Wasserstoff überhaupt beobachten können. Also H1 ist das. Dazu komme ich aber dann im Laufe der Stunde nochmal, weil das eben auch eine ganz wichtige Sache ist, um überhaupt zu verstehen, wie das interstellare Medium zusammengesetzt ist. Okay. Gibt es bis dahin erstmal Fragen? Nein? Gut. Ja, dann haben wir jetzt also erstmal Beobachtungen aufgelistet, die uns in gewissem Maß glauben machen, da muss noch irgendwas sich zwischen Stern und Beobachter befinden, ansonsten können wir das nicht wirklich erklären. Und die Theorie dazu, die ist schon relativ alt. Die stammt vom Beginn des letzten Jahrhunderts von dem Herrn Mie oder Mie, ich weiß gar nicht, wie der sich genau spricht. Das ist die sogenannte Mie-Theorie. Und die Grundlagen dieser Theorie bzw. die Annahmen, die dahinter stecken, die möchte ich Ihnen an der Stelle kurz erklären. Der lebte ziemlich lange, gesegnetes Lebensalter von 89 Jahren erreicht. Und mit etwa 40 hat er diese Theorie aufgestellt. Was er damit versucht hat, war zunächst unter der Annahme, dass es eben sowas wie ein interstellares Medium gibt, das all diese Beobachtungen erklären kann, dessen Eigenschaften abzuleiten. Und da müssen Sie an der Stelle beachten, der hatte also noch keinen Computer zur Verfügung, mit der irgendwelche großartigen Simulationen machen konnte. Das heißt, in diese Beschreibung gehen natürlich wieder diverse Annahmen ein, die letztlich das Rechnen erleichtern, dann auch dafür sorgen, dass Vorhersagen, die auf dieser Theorie beruhen, natürlich nicht mit den Beobachtungen vollständig übereinstimmen können, aber in der Regel kann man erklären, wo diese Abweichungen denn herkommen. Also, welche Annahmen hat er gemacht? Zunächst mal hat er gesagt, die Gas-Staubteilchen, die sollen kugelförmig sein und der Radius der Kugel sei A und hänge von der Zusammensetzung des interstellaren Mediums ab. Also wenn es eben man kann sich jetzt vorstellen, dass da eben verschiedenes Material rumschwirrt und je nachdem, aus was es im Mittel so zusammengesetzt wird, kann man einen anderen Radius A annehmen. Außerdem hat er gesagt, der Reaktionsquerschnitt, also wie wahrscheinlich es ist, dass die emittierte Strahlung auf dem Weg zu uns mit so einem Teilchen reagiert. Den, da nehme ich einfach den komplett geometrischen an. Das heißt, der Querschnitt ist proportional oder ist gleich der Fläche, die diese Teilchen haben. Und die Fläche ergibt sich ja dann direkt aus diesem Radius a als pi a Quadrat. Und dann hat er diese Extinktion, die wir hier am Anfang, die aus den Spektren bestimmt werden kann, die hat er dann umgeschrieben als einen Extinktionskoeffizienten. Oder den hat er dann eingeführt. Besser gesagt. Indem er gesagt hat, nun, der ist jetzt gerade so groß wie dieses Sigma-Lambda, was man aus der Extinktion bekommt. Und dann normiert oder geteilt durch diesen geometrischen Wirkungsquerschnitt. Und damit bekommt er eine Information, in seiner Annahme eben bekommt er über diesen Koeffizienten eine Information darüber, wie groß denn eigentlich die Staubkörnchen sind. Ja, das Sigma Lambda ist die gemessene Größe, das geometrische ist das, was er ausrechnen kann, und das muss dann eben mit diesem Extinktionskoeffizienten übereinstimmen. Dann hat er sich eine Analogie zunutze gemacht, die davon ausgeht, dass es bei der Strahlung, die eben beobachtet wird, es sich eben um ebene Wellen handelt. Und da wusste man damals schon, zum Beispiel von Wasserwellen, dass das Verhalten der Welle, wenn sie auf ein bestimmtes Hindernis trifft oder in dem Fall eben auf die Strahlung auf den interstellaren Staub trifft, davon abhängt, wie denn das Verhältnis ist zwischen der Wellenlänge und, also der Wellenlänge der Strahlung und der Objektgröße. So, wie muss man sich das jetzt vorstellen? Also zunächst mal kann man sich den Fall anschauen, die Wellenlänge ist groß gegen die Objektgröße. Im Fall von einer Wasserwelle hätten Sie das zum Beispiel, wenn Sie sich jetzt anschauen, Sie haben in einem See oder so, haben Sie jetzt eine Welle, die sich ausbreitet, und auf dem See schwimmt ein kleines Blatt. Dann macht der Welle dieses Blatt, was ihr da im Weg steht, überhaupt nichts aus. Ja? Also die bewegt das Blatt bewegt sich auf der Welle, aber die Welle selber wird dadurch im Wesentlichen nicht verändert. Dann, das ist der Fall, Wellenlänge ist groß gegen Objektgröße. Wenn man das mit Formelzeichen aufschreiben will, dann heißt das, Lambda ist eben wesentlich größer als dieser Radius a. Und wenn man das einsetzt in dieses Q-Lambda hier, dann sieht man, dass das genau wie es sich gehört gegen 0 geht. Das heißt, kein Einfluss. Und damit war klar, der Staub, das Gas, was dieses Medium ausmacht, das kann eben nicht so winzig sein, dass es wesentlich kleiner ist als die Wellenlänge der beobachteten Strahlung. Denn wir sehen ja, dass der Staub und das Gas die Strahlung beeinflusst. Also konnte man diesen Fall sozusagen für die Objektgröße schon mal streichen. Dann kann man sich das zweite Extrem anschauen, wenn es jetzt genau umgekehrt ist. Wenn die Wellenlänge also klein gegen die Objektgröße ist. Was wäre das jetzt in unserer Analogie von der Wasserwelle? Das wäre, wenn ich jetzt in den Teich zum Beispiel oder in den See eine größere Insel setze. Ja, also irgendwie Insel Mainau im Bodensee oder sowas. Wenn da die Wellen dagegen laufen, dann werden sie einfach geschluckt und sind weg. Ja, also direkt hinter der Insel kann man von der Welle, die auf der anderen Seite ankommt, nichts mehr sehen. Und das ist der Grenzfall, wo dieses Coulomb da einen konstanten Wert annimmt. Und in dem Fall ist dann das Sigma-Lambda etwa proportional dem a². Und ja, dieser Fall, der kann mit dem interstellaren Medium auftauchen. Nicht unbedingt, weil das interstellare Medium jetzt so sehr variieren würde in seiner Größe. Ja, also so Staubpartikel, die haben eine gewisse Grenzgröße, dass es noch Staub ist. Sondern das hat vor allem was damit zu tun, dass wir uns ja auch ganz verschiedene Wellenlängen anschauen können. Also wenn man sich das elektromagnetische Spektrum halt wirklich zunutze macht, auch zu den langwelligen Bereichen, dann kann man eben, oder in dem Fall dann kurzwellig, dann kann man auch an Grenzen stoßen, wo eben diese Bedingung erfüllt ist. Und der dritte Fall, wenn das dann etwa gleiche Größe ist, da hat man Lambda etwa gleich A, dann kommt raus, dieses Sigma Lambda verhält sich anders, als wenn die Objektgröße wesentlich größer als die Wellenlänge ist, dann verhält sich es nämlich wie A hoch 3 durch Lambda, das heißt, es gibt insbesondere eine Wellenlängenabhängigkeit. Ja? Und in dem Fall bedeutet es dann, wenn ich also dann wissen will, wie viel Staub gibt es denn von einer bestimmten Größe, dann muss ich mir eben anschauen, was passiert denn mit genau der entsprechenden Wellenlänge in meinem Spektrum. Also wie wird die abgeschwächt? Und wenn es denn dann Staub in der entsprechenden Größe gibt, dann würde man das über diese Beziehung ableiten können. Okay. Gibt es Fragen bis dahin? So, wie äußert sich das Ganze jetzt im Spektrum? Nochmal, wenn man diese Theorie anwendet, was passiert da genau? Im Prinzip ist diese Sache mit dem geometrischen Querschnitt und diese kugelförmigen Teilchen, die Annahmen, die da eingehen, die sind ganz ähnlich denen, die man auch der Rayleigh-Streuung zugrunde legen kann. Wenn man mit ihr solche Effekte erklären will, wie dass der Himmel, heute ist es ja, blau ist und dass er sich beim Sonnenauf- und Untergang rot verfärbt. Die Farben kommen nämlich nicht dadurch zustande, dass jetzt in irgendeiner Form unsere Atmosphäre da Licht in der entsprechenden Wellenlänge emittieren würde, sondern das liegt daran, dass die entsprechend entgegengesetzten Komponenten aus der Strahlung, die auf der Erde kommt, einfach rausgestreut wird. Dass der Himmel dann tagsüber blau ist, liegt daran, dass dann die Sonne über uns steht, das heißt einen relativ kurzen Weg die Strahlung in der Atmosphäre zurücklegen muss, während morgens und abends, wenn sie eben durch eine viel größere Schichtdicke gehen muss, das heißt diese Säulendichte oder einfach viel größer ist, ja, Und dann kommen eben die rotwelligen Komponenten bei uns an. Und genau dasselbe, das passiert auch in dieser Mie-Theorie mit der Strahlung, die von einem Stern bei uns ankommt. Und das sieht so aus. Ein kleines Bild dazu. Also wenn hier das Licht vom Stern kommt, und das muss jetzt durch dieses interstellare Medium durch. Dann kommt in Blickrichtung, also wenn ich genau auf die Wolke schaue, das soll jetzt mal der Beobachter A sein, rot verschobenes Licht an oder rot dominierte Strahlung, während wenn ich, muss richtig rumzeichnen, wenn ich genau senkrecht dazu gucke, das ist der Beobachter B, der sieht dann die entsprechend rausgestreute Komponente. Ja, also das blaue Licht, was ja die höhere Energie und damit die kürzere Wellenlänge hat, das wird bevorzugt gestreut, landet also beim Beobachter B, und beim Beobachter A kommt eben nicht mehr das Licht, das ursprüngliche Spektrum sozusagen vom Stern an, sondern das Spektrum reduziert um diese Blaukomponente, die rausgestreut werden muss. Und damit ist das automatisch im roten Bereich dominiert. Ja, also Sie nehmen an der einen Stelle vom Spektrum Intensität weg und damit wird relativ gesehen die andere Stelle erhöht. Ja. Also ein rot dominiertes Spektrum, weil Blau fehlt. Und wo geht dieses Blau hin? Das kommt beim Beobachter B an. Weil das eben stärker gestreut wird. Und die Analogie hier oder den gleichen Effekt, den hat man eben beim Abendrot. So, das ist der allgemeine Trend, wie es die Mie-Theorie voraussagt, was man eigentlich sehen soll. Und die kann eben dazu helfen, die Größe der interstellaren Staubkörnchen abzuschätzen, beziehungsweise überhaupt abzuschätzen, ob es sich um sowas wie Staubkörnchen handelt oder ob es nur Moleküle, also Gase sind, die das Licht streuen, was vom Stern kommt. Und dann möchte ich ihn, das haben, ja?
Eine Frage wegen der Analogie. Ja. Wenn ich jetzt mittags schauen würde in den Himmel,
ja,
in Richtung Sonne, welcher Beobachter wäre ich denn dann für unser Bild?
Ach so. Ja, da ist es so, da müssen Sie nicht den Beobachter wechseln, sondern also der Beobachter wäre dann immer an der Stelle und einmal kommt das Licht eben direkt zu Ihnen und einmal durch einen größeren Bereich der Atmosphäre. Also wenn Sie mittags schauen, ist es so, wenn Sie hier auf der Erde stehen und da ist jetzt die Atmosphäre drüber und dann kommt das Licht ja hier an, also durch eine relativ dünne Schicht Atmosphäre. Dadurch Ja, so, und dann dominiert es im Blauen. Wenn Sie jetzt gegen Abend, was dann passiert, ist ja, dass die Strahlung sozusagen von hier kommt. Und da sieht man jetzt, dass die Schichtdicke, die da durchlaufen muss, etwas größer wird. Und dieses etwas größer werden sorgt dafür, dass signifikant Blaues rausgestreut wird und damit das Licht, was bei Ihnen ankommt, rot erscheint.
Ja? Also ich bin beides mal sozusagen der Beobachter in Position A.
Ja. Die Quelle bewegt sich, ja. Ja, genau. Gut, wie sehen so Rechnungen jetzt aus, die diese Mie-Theorie liefert? Ich hoffe, dass jetzt ausnahmsweise das hier mal funktioniert. Okay, also was wir hier haben, das ist zum einen als gestrichelte Linien, sehen Sie das hier, für drei verschiedene Objekte, Herschel 36, PAD 48099, also Objekte aus dem Sternkatalog. Diese Extinktionskoeffizient für eine bestimmte Wellenlänge normiert auf die Extinktion im visuellen Bereich. Also man macht immer eine Relativmessung, man schaut sich für eine bestimmte Wellenlänge an, wie verhält sich das zum visuellen Bereich. Das ist hier aufgetragen auf der vertikalen und auf der horizontalen, wird das Inverse der Wellenlänge aufgetragen, um den Graphen übersichtlicher zu machen. Und was man hier sieht ist, dass zum einen in welchen Bereichen sozusagen diese V, B und U-Filter jetzt messen, die wir zu Beginn der Vorlesung auch kennengelernt haben. Die sind eben hier verzeichnet und da eben auch eingezeichnet die entsprechenden Werte, die zu diesen drei Objekten gehören, hier mit Kreuzchen, ausgefülltem Kreis und leerem Kreis. Und da sieht man sehr schön, dass diese ja in gewissem Maß integrierten Beobachtungen sehr gut zu den berechneten, das sind die durchgezogenen Linien, Werten passen. Also man sieht ja, dass diese gemessenen Werte hier auf den durchgezogenen Linien liegen. Wenn man sich das Ganze jetzt aber hin zu kleineren Wellenlängen anschaut, also in dem Fall zu einem größeren 1 über Lambda, dann merkt man, dass die Abweichungen auch größer werden. Und insbesondere taucht hier zwar sowohl beobachtet als auch berechnet so eine Struktur, so ein Peak in diesem Spektrum auf. Und der gehört zu einer ganz charakteristischen Wellenlänge von 217,5 Nanometern oder invers eben 4,6 pro Mikrometer. Und man hat eine Quelle dafür gefunden, was das denn sein könnte, das dazu führt, dass hier diese Struktur in den Spektren auftaucht. Das sind sogenannte polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe. Sehr interessante chemische Verbindungen aus ganz viel Kohlenstoff und Wasserstoff. Zyklisch heißt in dem Fall immer, dass die Kohlenstoffe in dieser Sechsecksformation angeordnet sind und drumherum sind die Wasserstoffatome angesetzt. Und je nachdem, wie viele von diesen Kreisen Sie wie anordnen, bekommen Sie halt verschiedene Strukturen. Das hier gehört zum Anthrazen. Anthrazen ist, ich habe es mir aufgeschrieben, C14H10. Sie können ja mal selber ausknobeln, wie viele Ringe das sein müssen und wie viele Wasserstoffe da drumherum sitzen. Ja, das ist, was diese Struktur hier erklärt und interessanterweise können das diese moderneren Modelle, wie sie hier eingesetzt werden, sogar richtig berechnen, wenn eben reingesteckt wird, dass es dieses Anthrazen gibt, aber man sieht auch, während die Struktur als solche beschrieben wird, klappt das nicht so gut mit dem Absolutwert. Ja? Also da gibt es einfach einen gewissen Fehler und das liegt dann an den anderen Annahmen, die in die Theorie noch eingehen. Was man auch sieht, ist, dass die Übereinstimmung immer schlechter wird, wenn ich zu immer kleineren Wellenlängen gehe, also zu immer höherer Energie der Strahlung. Und das hat dann was damit zu tun, dass man dann eben diesen Wechselwirkungsquerschnitt auch nicht mehr einfach über die Geometrie beschreiben kann und dann die Annahme verletzt wird, dass das hier direkt mit dem T Tau Lambda zusammenhängt. Was in diese Berechnung auch noch eingeht, das schreibe ich dann, bevor ich die Folie ins Netz stelle, noch mit drauf. Da gehen also nicht nur diese Kohlenwasserstoffe mit ein, um das so beschreiben zu können, sondern was man auch noch braucht, sind Silikate und Graphite. Das ist deswegen interessant, weil wir Silikate und Graphite ja auch als Einschlüsse in Meteoriten finden. Und insofern ist es ganz gut zu wissen, dass die nicht nur in Meteoriten gebunden sind, sondern dass die auch im interstellaren Medium sozusagen frei sich bewegen. Das zeigt, dass die Quelle dieser Silikate und Graphite eben jetzt nicht mit den Meteoriten verbunden sein muss, sondern dass das eben überall im interstellaren Medium entstehen kann. Das R ist, weiß ich nicht, muss ich nachgucken. Habe ich jetzt nicht parat. Es steht bestimmt in der Bildunterschrift im Carol Osley, aber ich habe es mir nicht aufgeschrieben. Es ist nicht, ich glaube, es ist nicht der Radius. Vielleicht in irgendeinem.
Nicht der Radius des Teilchens.
Nee. Ich gucke es nach, ich sage es am Freitag. Das müsste dann ja eigentlich konsistent mit A bezeichnen. Also ich hoffe, es wäre konsistent mit A bezeichnen. Okay, gut. Sonst noch Fragen bis dahin? Dann wenden wir uns jetzt der Rolle zu, die der Wasserstoff in der ganzen Geschichte spielt. Ich hatte als letzten Beobachtungspunkt ja schon sowas angegeben wie die 21-Zentimeter-Linie. Und jetzt wollen wir erst mal verstehen, wo die herkommt und dann aber auch, warum die so wichtig ist, warum man die auch braucht heute oder warum wir die gebraucht haben, um zu dem heutigen Wissen über die Zusammensetzung des interstellaren Mediums zu kommen. Dem Wasserstoff als häufigsten Element in den Sternen, da würde man ja eigentlich eben auch erwarten, das sollte dann doch gefälligst auch das häufigste Element im interstellaren Medium sein. Das wäre ja irgendwie komisch, wenn das anders wäre. Das ist auch so, aber man kann den Wasserstoff eben nicht so einfach beobachten durch irgendwelche Streuungen, wie man das zum Beispiel eben bei so Staubteilchen machen kann. Also was wir bisher uns angeschaut haben, das war ja jetzt nicht irgendwelche, einfach nur irgendwelche Moleküle, sondern da ging es ja wirklich um makroskopische Staubteilchen. Wenn es darum geht, wie man Wasserstoff beobachten kann, sollte man sich zunächst mal klar machen, in welchen Formen der eigentlich vorliegt. Da wir uns im interstellaren Medium befinden und nicht im Sterninnern, gibt es nämlich eine zusätzliche Form und das ist der molekulare Wasserstoff. Also zum einen das, was wir aus dem Sterninnern kennen, er kann neutral sein, das wäre dann H1, er kann ionisiert sein, also das eine Elektron, was da um das Proton rumschwirrt, ist abgetrennt. Dann wäre es H2 und eben als Wasserstoffmolekül, wo zwei Wasserstoffatome gebunden sind zu einem H2-Molekül. Der Wasserstoff ist in der Tat der Hauptbestandteil des interstellaren Mediums und zwar im Verhältnis etwa so, wie wir es auch im Mittel für unsere Sonne finden. In seinen verschiedenen Formen macht er etwa 70% des interstellaren Mediums aus. Aber Er kann jetzt nicht einfach beobachtet werden, wie zum Beispiel hier das Calcium mit seiner Calcium-2-Linie. Einfach deshalb, weil er ganz oft neutral als H1 und im Grundzustand vorliegt. Wenn er im Grundzustand ist, dann macht er sich nicht bemerkbar durch Übergänge im Atom selber. Ja, da ist er ja schon bei der niedrigsten Energie, die er hat, dann kann also nichts passieren. Umgekehrt ist es so, dass obwohl er im Grundzustand vorliegt, er jetzt auch nicht so der absolute Favorit für Absorption von Photonen ist. Einfach deshalb, weil es eine hohe Anregungsenergie benötigt wird, um so einen Wasserstoff ja, entweder zu ionisieren oder eben das Elektron in ein höheres Orbital zu heben. Also er ist schwierig zu beobachten. Im Sinne von atomaren Übergängen. Aber er macht sich netterweise mit einem anderen Übergang bemerkbar, den wir hier auf der Erde auch benutzen, nämlich zum Beispiel in der medizinischen Diagnostik. Und das ist die sogenannte 21-Zentimeter-Linie. Des neutralen Wasserstoffs. Wissen Sie, in welcher medizinischen Anwendung man sich das zunutze macht?
Im MRT.
Ja, genau. Bei der Kernspintomographie, da macht man sich genau den gleichen Effekt zunutze, den wir jetzt gleich sehen werden, wie er eben auch im interstellaren Medium passieren kann. Und dann dazu führt, dass man den Wasserstoff doch beobachten kann. Okay. Jetzt will er nicht mehr. So, ich habe das in dem Bild, das habe ich aus dem Carol Osley übernommen, weil es schöner skizziert ist, als ich das jetzt an der Tafel könnte. Das sind die zwei Zustände, die in so einem Wasserstoffatom auftreten können, aufgemalt. Zustände in dem Sinn, wenn Sie sich die Spins der Elektronen und Protonen anschauen. Also Elektronen und Protonen sind Spin-1/2-Teilchen, das haben wir am Freitag bzw. Montag ja nochmal schön rekapituliert. Und diese beiden Spins, die können sich nun auf zwei Arten zueinander ausrichten, nämlich entweder antiparallel, wie es hier unten dargestellt ist, oder parallel, wie es hier oben dargestellt ist. Und nun ist es so, dass energetisch am günstigsten immer die antiparallele Ausrichtung ist. Ja? Dann befindet sich sozusagen der Wasserstoff in seinem Grundzustand, was seine Spin-Ausrichtung angeht, während er hier oben, wo die beiden Spins parallel ausgerichtet sind, also damit das passiert, muss man halt Energie reinstecken. In einem MRT wird das dann so gemacht, dass man zunächst mal alle Spins in eine Richtung ausrichtet, indem man den Patienten eben in ein hohes Magnetfeld reinschiebt und dann bringt man eben den Wasserstoff, möglichst allen, dann dazu gleichzeitig so einen Spinflip Ja, darum sind es auch nicht genau dieser 21 cm Übergang. Also es ist vom Prinzip ist es das Gleiche. Man richtet zunächst die Spins alle aus und sorgt dann in dem Fall mit einem zusätzlichen Magnetfeld dafür, dass die eben umklappen. Das ist jetzt vom Prinzip ist das egal, ob Ihnen jetzt die Spins im Wassermolekül, also ob die parallel und antiparallel ausgerichtet sind und klappen oder nicht. Das macht nur was in der Wellenlänge aus, die Sie beobachten. Ja, also das gleiche Prinzip, aber nicht genau der gleiche Übergang. Was wir jetzt haben, ist den Wasserstoff in der Regel eben in seinem Grundzustand, also antiparallele Ausrichtung der Spins. Und jetzt kann das Ganze aber eben angeregt werden, indem zum Beispiel ein Photon mit der entsprechenden Energie absorbiert wird. Das heißt, das Elektron wird jetzt nicht in ein anderes Orbital gehoben, sondern es wird einfach ein Spinflip beim Elektron induziert. Dann sind wir hier oben in diesem Zustand und haben eben ja, in gewisser Weise einen angeregten neutralen Wasserstoff vorliegen. Das passiert eben auch. Das kann passieren durch Stöße, kann aber auch passieren durch Absorption. Die Frage ist, was passiert dann? Also wie lange dauert es zum Beispiel, bis jetzt eben sich diese parallel ausgerichteten Spins spontan wieder umwandeln in antiparallel ausgerichtete Spins? Zunächst würde man denken, naja, wenn das hier unten ja der natürliche Zustand ist, dann sollte das relativ schnell gehen. Aber es ist in der Tat nicht so. Das ist auch der Grund, warum man bei der Tomographie eben das Ganze mit Magnetfeldern induziert. Sondern in diesem Zustand könnte jetzt so ein Wasserstoff problemlos einige Millionen Jahre verharren. Es würde gar nichts passieren, man würde also nichts davon sehen. Aber das ist nicht der Fall, sondern man kann diese Linie beobachten. Und das liegt nun daran, dass dieses Wasserstoffatom, wenn es sich da im interstellaren Medium bewegt, ja jetzt eventuell wieder auf andere Teilchen des interstellaren Mediums, auch auf anderen Wasserstoff trifft. Und dann kann eine sogenannte stoßinduzierte Emission stattfinden. Also man wartet nicht, bis das Ganze spontan zerfällt, sondern weil es durch einen Stoß einen kleinen Impuls bekommt, klappt dann der Spin des Elektrons um und man sieht eben nicht einfach nur diesen Stoß passieren, sondern man sieht die Emission von einem Photon mit der entsprechenden Wellenlänge. So was Ähnliches, also ist jetzt wirklich ein ganz bisschen weit hergeholte Analogie, aber sowas Ähnliches passiert auch im Laser. Auch im Laser haben Sie immer sowas wie induzierte Emission. Also Sie sorgen dafür, dass bestimmte Vorgänge einfach schneller stattfinden, als Sie es eigentlich natürlicherweise tun würden. Und das passiert hier über Stöße. Die Wellenlänge, die dabei emittiert wird, das sind gerade diese 21,1 Zentimeter. Das ist sehr lang, entsprechend auch sehr wenig Energie. Das können Sie nur mit Radioteleskopen beobachten. Vorhergesagt wurde das Ganze schon in den 40er Jahren. Da hatte man das Wasserstoffatom so weit verstanden, dass klar war, dass es diesen Effekt geben muss. Beobachtet hat man es dann Anfang der 50er Jahre, da war die Radioastronomie das erste Mal so weit, dass man solche Effekte dann auch wirklich auflösen und sehen konnte. Ja, okay. Gibt es da Fragen dazu? Was man sich vielleicht im Kopf behalten sollte, so Effekte können natürlich auch bei anderen Elementen auftreten, wenn Sie zum Beispiel die Spins der Elektronen im Helium parallel zueinander ausrichten oder solche netten Dinge da treiben, sofern es denn quantenmechanisch erlaubt ist. Also es hängt auf jeden Fall vom Element ab, da Sie ja schauen müssen, wie viel Energie man sozusagen gewinnt, wenn man die verliert, wenn man die Spins parallel ausrichten will. Das hat was damit zu tun, in welchem Orbital sich das Elektron zum Beispiel bewegt. Das ist was anderes in einem S als in einem P-Orbital. Insofern ist es unterschiedlich. Ich weiß jetzt gerade gar nicht den Trend, in welche Richtung es geht, wenn man zu schwereren Elementen sich bewegt. Das müsste ich nachgucken. Ja, habe ich auch noch was nachzugucken für Freitag. Okay. Ach so. Also was da passiert, ist ein Wechsel zwischen Antiparallele und paralleler Ausrichtung der Spins von Proton und Elektron. Man sagt da immer Spin-Flip dazu, weil in diesem Bild mit den Pfeilen eben der Pfeil umklappt. Die Wellenlänge sind, wenn man es genau angibt, 21,1 cm und das entspricht einer Frequenz von 1420 Megahertz. Die Lebensdauer des angeregten Zustands und ich schreibe es nochmal dazu, das ist der Parallele oder der parallel ausgerichtete, die beträgt für spontane Emission 1.000.000 Jahre. Und sinkt dann für stoßinduzierte Emission in den Bereich von 100 Jahren. Das heißt, diese Intensität der Linie, die kann eben auch wieder Aufschluss darüber geben, wie viele Stoßpartner es gibt und damit eben auch, wie dicht sozusagen das Medium ist, das da durchquert wird. Okay. So, der Vollständigkeit halber nochmal vorhergesagt. Wurde das Ganze von, ich glaube, das war ein Holländer, H.C. van de Hulst, 1944 und nachgewiesen dann gleichzeitig oder zumindest im selben Jahr, publiziert von Harvard, Leiden und Sydney, also auch ein Phänomen, was man auf der Südhalbkugel beobachtet hat, 1951. Also relativ knapp danach, man war dann technisch eben so weit, dass man das auch sehen konnte. Ja, warum ist diese Linie so wichtig? Die ist nicht nur einfach wichtig für den interstellaren Staub, sondern die wird eben auch benutzt, um Radialgeschwindigkeiten zu bestimmen oder magnetische Feldstärken. Das mit den magnetischen Feldstärken, das ist eben interessant, weil der, weil eben der Spin und seine Ausrichtung, die haben ja was damit zu tun, wie eben das Magnetfeld auch aussieht. Und da kann man dann eben, wenn man jetzt zum Beispiel verschiedene Bereiche auch der Sonne spektroskopiert, dann eben sehen, wie sich das Magnetfeld ändert, zumindest in seiner Stärke, je nachdem, wie oft man diese Linie dann auch beobachten kann. Okay. Ja, das zum, zur 21 cm Linie. Den ionisierten Wasserstoff, den sieht man dann im Wesentlichen über die Rekombination. Also wenn so ein ionisierter Wasserstoff, ein Proton, eben mit einem Elektron zusammentrifft und wieder ein Wasserstoffatom bildet, dann wird eben auch, kann eben auch Strahlung frei werden und so kann man den beobachten. Bleibt noch übrig, wie man denn eigentlich den, woher man denn weiß, dass es sowas wie Wasserstoffmoleküle auch geben muss im interstellaren Medium. Und da ist es so, dass man sich ja eigentlich die Chemie zunutze macht. Den Wasserstoff selber kann man nämlich als Molekül gar nicht gut detektieren, aber man kann sogenannte chemische Analoge beobachten und über die Existenz dieser Analoge dann folgern, wie viel molekularer Wasserstoff auch vorliegen sollte, sofern die Analogie denn stimmt. Okay, dann schreibe ich hier mal noch dazu. Beobachtung H2 über Rekombination. Also wenn das H plus mit einem Elektron rekombiniert zu einem H und in irgendeiner Form die dabei frei werdende Energie als Strahlung emittiert wird. Der molekulare Wasserstoff, das hatte ich ja jetzt beim Tafelwischen schon erzählt, den weist man indirekt nach. Über Tracer-Moleküle. Also wenn man zum Beispiel die Absorptionslinien von Kohlenmonoxid, CH oder auch OH beobachten kann, dann weiß man, aus der Chemie in entsprechender Menge muss dann eben auch molekularer Wasserstoff vorliegen. Und wie entsteht jetzt der neutrale Wasserstoff überhaupt? Ups. Nee, doch. Das Wasserstoffmolekül überhaupt so rum. Das entsteht aus neutralem Wasserstoff. Also die Elektronen braucht man ja, damit die Bindung eingegangen wird. Und das kann an sogenannten Kondensationskeimen entstehen. Das heißt, zwei neutrale Wasserstoffe treffen sich bei einem Staubteilchen. Ja, also so fängt die Geschichte an. Und durch dieses Treffen am Staubteilchen haben die es dann einfacher, neutralen Wasserstoff zu bilden, als wenn sie jetzt beide alleine in der Gegend rumfliegen würden. Das heißt, die Menge an molekularem Wasserstoff, die vorliegt, die hat auch was damit zu tun, wie viel Staubteilchen denn vorhanden sind. 2H1 an der Oberfläche von einem Staubkorn. Das ist die eine Möglichkeit, wie der Staub im interstellaren Medium dafür sorgen kann, dass molekularer Wasserstoff entsteht. Und der andere, das ist so etwas Ähnliches wie, dass er als Katalysator agiert. Wenn sich nämlich zwei neutrale Wasserstoffatome zum molekularen Wasserstoff verbinden, dann wird ja auch Energie frei. Und damit die Energie nicht gleich wieder benutzt wird, um sozusagen die Bindung zwischen den beiden Wasserstoffen aufzubrechen, sollte die gefälligst von jemand anders aufgenommen oder abgeführt werden. Und dieser jemand anders ist dann in dem Fall auch wieder so ein Staubkorn, was durch diese frei werdende Energie einfach ein bisschen aufgeheizt wird. Damit ist die Energie weg und die beiden Wasserstoffe sind zum Molekül gebunden. Darum Katalysator in dem Sinn. Ja, ist eigentlich falsch. Ein Katalysator in der Chemie beschleunigt ja, in dem Fall sorgt es dafür, dass das Ganze eben nicht wieder rückgängig gemacht wird. Ich habe es ja in Anführungszeichen geschrieben. So entsteht er. Und wenn er denn dann entstanden ist, wie kann er wieder zerstört werden? Also es bleibt ja nicht zwei Wasserstoffatome, die zu einem Molekül gebunden worden sind, die bleiben ja nicht ewig Wasserstoffmolekül. Die werden auch wieder zerstört. Und das geht dann einfach so, dass man dem Molekül so viel Energie zufügen muss, dass die Bindung aufbrechen kann. Und die Energie, die kommt aus der UV-Strahlung. Und ja, weil da was aufbricht oder auseinanderbricht, in dem Fall nämlich das Molekül, spricht man von Dissoziation. Weil es Photonen sind, die die induzieren, heißt das Ganze dann Photodissoziation. Und was man dazu braucht, ist aber schon UV-Strahlung. Wenn das aufbricht durch die UV-Strahlung, entstehen eben wieder neutrale Wasserstoffatome. Und die sorgen jetzt dafür, dass die UV-Strahlung gar nicht mehr viel weiter vordringen kann. Und das ist der Grund, warum man ganz oft beobachtet, dass so eine Wolke von molekularem Wasserstoff immer umgeben ist von einer Hülle aus atomarem Wasserstoff. Ja? Das ist einfach die Wechselwirkung mit der Strahlung, die unterwegs ist. Also eine Wolke aus molekularem Wasserstoff ist umgeben von Hülle aus atomarem neutralem Wasserstoff. Auch das kann man dann wieder sehen, wenn man jetzt eben die ein und dasselbe Objekt in verschiedenen Wellenlängenbereichen beobachtet. Ja, also da wird es einfach wichtig, dass wir heute die Möglichkeit haben, eben das im Prinzip das gesamte elektromagnetische Spektrum mit den verschiedenen Detektionsmethoden abzudecken. So, das heißt, man weiß an der Stelle jetzt auch, neben Staubteilchen gibt es Gase im interstellaren Medium. Es gibt nicht nur Wasserstoff, Das sieht man ja schon daran, in irgendeiner Form muss es auch Kohlendioxid geben. Die interstellare Chemie, also das, was so chemisch in dem Medium passiert, die ist relativ einfach. Die besteht nämlich im Wesentlichen aus einem Aufbrechen bzw. der Bildung von eben wasserstoffhaltigen Verbindungen. Kohlenmonoxid, das ist jetzt nicht unbedingt wasserstoffhaltig, aber da sind eben mit Kohlenstoff und Sauerstoff die zwei nächsthäufigeren Elemente oder die häufigsten Metalle vertreten. Und diese Chemie, die wird begünstigt durch ein Aufheizen des interstellaren Mediums, das zum Beispiel durch die kosmische Strahlung hervorgerufen werden kann. Während da, wo jetzt viel von dieser Chemie stattfindet, dann eben auch wieder Energie Moment. Also das interstellare Medium heizt sich eben auf, indem es kosmische Strahlung absorbiert und es kann abkühlen durch Emission von Infrarotstrahlung. Und das Ganze kann dann eben auch zu dieser interstellaren Chemie führen. Okay. Ja, also jetzt wissen wir, es gibt den Wasserstoff, es gibt noch zahlreiche andere Verbindungen. Mittlerweile weiß man, dass es über 100, so 120 verschiedene Verbindungen im interstellaren Medium gibt. Die sind auch komplexer als das, was jetzt hier oben steht. Also es gibt auch sowas wie NH3 oder HNO. Also diverse andere Moleküle sind vorhanden im interstellaren Medium. Teilweise auch in ionisierter Form. Die sind eben wichtig, weil sie im Spektrum dann zu Absorptionslinien führen können. Wir hatten das ja beim Calcium am Anfang als Beispiel gesehen, dass das eben ja überhaupt dazu geführt hat, dass man weiß, dass es sowas wie ein interstellares Medium geben muss. So, das letzte Kapitel, was sich mit dem interstellaren Medium beschäftigt, das habe ich Ihnen jetzt in Form von einer Tabelle kondensiert mitgebracht. Das sind die verschiedenen Typen von interstellaren Wolken, die man heute sozusagen getrennt beobachtet. Dazu gibt es einen sehr schönen Review-Artikel, also einen Übersichtsartikel, aus dem Jahr 2006, der den aktuellen Stand der Forschung an der Stelle aufzeigt. Die Zahlen, die stimmen jetzt nicht immer exakt mit dem überein, was ich hier aufgeschrieben habe. Da findet man natürlich dann je nach Autoren auch etwas unterschiedliche Grenzen oder Klassifikationen. Aber da kann man eben mal detaillierter nachlesen, wie man denn zu diesen einzelnen Unterscheidungskriterien gekommen ist. Die Größen, die man für die Unterscheidung benutzt, die habe ich hier in verschiedenen Farben dargestellt. Das ist einmal die Temperatur, die im interstellaren Medium oder der Wolke, wenn man es sich also schon als Verdichtung vorstellt, findet. Dann eine typische Teilchendichte, das ist also in dem Fall jetzt pro Kubikmeter, das ist also nicht diese Flächendichte, die wir bei dem Wirkungsquerschnitt angegeben haben. Dann welche Masse können denn diese Wolken typischerweise einnehmen? Das wird wichtig, wenn es dann darum geht, was machen denn diese Wolken, wenn ihre Masse zu groß wird? Wann setzt denn eigentlich Kollaps ein und es entstehen sozusagen Sterne? Das hängt natürlich auch damit zusammen, wie ausgedehnt diese Wolken sind. Darum hier, zumindest wo ich eine Angabe gefunden habe, auch eine zu einer typischen Größe. Und was dann noch interessant ist, ist, wie ändert sich denn eigentlich die Extinktion, also letztlich die Beobachtungsgröße, die wir haben für diese verschiedenen Typen. Man unterscheidet jetzt, im Wesentlichen sieht man das immer anhand der Temperatur auch, beziehungsweise anhand dieses Extinktionskoeffizienten zwischen verschiedenen Typen von Wolken. Da gibt es einmal die sogenannten diffusen Wolken oder auch neblige Wolken. Die gehen über einen recht breiten Bereich, sowohl von Teilchendichte als auch Temperatur und können dafür aber einen recht begrenzten Massenbereich nur einnehmen. Die sogenannten riesenhaften Wolken, das sind die Giant Molecular Clouds, GMC im Englischen auch genannt, das sind die, die am häufigsten auftreten und die wir heute auch mit Sternentstehungsgebieten in Verbindung bringen. Das ist auch der Grund, warum man sich also diese riesenhaften Wolken, die im Mittel diese Eigenschaften haben, dann nochmal, wenn man es denn spektroskopisch kann, detailliert angeschaut hat und dann eben festgestellt hat, innerhalb dieser riesenhaften Wolken gibt es dann kleinere Bereiche. Also man sieht das immer, wenn man hier diese Größenordnungen anschaut. Ja, also die Wolken selber haben etwa 50 Parsec und diese kleineren Bereiche gehen dann von etwa 10 Parsec bis hinunter auf 0,05 Parsec. Radius ist, Durchmesser ist damit gemeint, nicht Radius. Und diese einzelnen Bereiche, die zeichnen sich jetzt durch ganz andere Charakteristika aus, eben teilweise wesentlich höhere Teilchendichten und damit eben auch wesentlich größere Extinktion oder wie im Fall von diesen sehr heißen Kernen, sehr hohen Temperaturen, die man dann nachweist. Dann gibt es noch die Boogschen Kugeln, die sind nach ihrem Entdecker Boog benannt worden. Da weiß man heute, dass sich im Zentrum dieser kugelförmigen Gebilde in der Regel sehr junge, noch wenig leuchtkräftige Sterne befinden. Ja.
Gerade vergessen.
Das ist schwierig, wenn zwischen den Wolken nicht nochmal in irgendeiner Form ein leuchtendes Gebilde sitzt. Also wenn kein Stern sozusagen dazwischen ist, dessen Spektrum Sie mit dem weiter dahinterliegenden vergleichen können, dann wird es schwierig zu sagen, ist das jetzt eine ausgedehnte Wolke oder sind das zwei separierte, die da übereinander liegen. Also da brauchen Sie einfach zwischendrin nochmal die eine Kerze, die Ihnen zeigt, da ist noch was passiert zwischendurch. Ja. Ja. Das sind Magnituden. Ja, das sind Magnituden und da sieht man, dass es hier, also da habe ich mich auch gewundert, habe ich auch extra nachgeguckt, aber ist wirklich so groß. Und das ist in dem Fall ist es jetzt eben für visuellen Bereich, also fürs ganze visuelle Spektrum gemacht. Okay. Gut, dann überziehe ich heute mal nicht und wir besprechen dann am Freitag, wie jetzt aus diesen Wolken dann zunächst die sogenannten Protosterne entstehen und wie diese sich dann langsam in Richtung Hauptreihe bewegen oder auch nicht, um ihr eigentliches Sternenleben zu beginnen. Bis dann.